Kneipe. Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Sie hören die Wiederholung von heute Morgen.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 6. März. Heute haben wir folgende Themen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Opfer der Apartheid sollten entschädigt werden. Erste Eingeständnisse von einem Großkonzern. Wenn fehlende medizinische Versorgung zur Waffe wird, Zuspitzung der Situation in Syrien. Abtauchen und einen Blick über die Mauer werfen. Die Rolle von Comics zu DDR-Zeiten. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Die Grüne Freie Liste hat gestern ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen nominiert. Sie heißt Tanja Espinosa Haller und hat das Rennen gegen Dorothea Losli Amstutz gewonnen. Tanja Espinosa Haller überwog, weil sie über breite politische Kenntnisse im Bildungs- und Migrationsbereich verfügt. Zudem bringt sie als ehemalige Schulleiterin und Schulinspektorin Führungserfahrung mit. Derzeit tobt ein Streit um die Revision des Waldgesetzes im Kanton Bern. Künftig sollen Velofahrer und Reiter nur noch auf befestigten Straßen fahren dürfen. Dies würde es den Bikern verunmöglichen, auf wilden Wegen und frei durch den Wald zu fahren. Das Problem ist, dass durch die intensive Nutzung Schäden an Wurzeln und Bodenverdichtung befürchtet wird. Vor einiger Zeit hatten die Orientierungsläufer ein ganz ähnliches Problem. Und sie haben es gelöst, indem sie eine Studie erstellen ließen und sich seither mit Fachleuten die Routen, Gebiete und Postenstandorte bestimmen, so dass sensible Gebiete gemieden werden und möglichst keine Umweltschäden entstehen. Seither ist die Diskussion bei den Orientierungsläufern begraben. Vielleicht könnte für die Bikerszene ein ähnlicher Weg zum Ziel führen, dass die verschiedenen Interessengruppen wieder näher zueinander finden würden. Banken bringen linke Politiker in Bedrängnis. Früher haben Banken diejenigen Parteien finanziell unterstützt, die ihre Interessen am besten vertraten. Im Zuge der Diskussion um Transparenz der Parteifinanzierung hat die Raiffeisenbank kürzlich beschlossen, alle politischen Parteien nach ihren Kräften zu unterstützen. Denselben Schritt hat jetzt auch die CS gemacht. Sie will insgesamt 1 Million Franken an alle politischen Parteien gemäß ihren Kräften verteilen. Auch die UBS macht sich Gedanken über die Parteifinanzierung. Die Linke ist nun in einem Dilemma, ob sie das Geld von denjenigen Banken annehmen soll, die sie so stark kritisiert hat. Die EU will Frauenquoten in Teppichetagen von börsenkotierten Unternehmen einführen. Ein Land, das dies bereits kennt, ist Norwegen. Seit 2008 müssen in Verwaltungsräten und dem höheren Management mindestens 40% Frauen sein. Was das bewirkt, dazu gibt es jetzt eine erste Untersuchung. Strategisch, im Verhalten, um die Gründung von Tochtergesellschaften oder Fusionen, da gibt es kaum Unterschiede. Aber in 3 Punkten gibt es frappierende Unterschiede. Die Unternehmen entlassen weniger Leute, dadurch sind die Personalkosten höher. Die Gewinne sind um durchschnittlich 4,1% tiefer. Aber die Unternehmen sind längerfristig erfolgreicher. Die norwegische Börse arbeitet um 10% erfolgreicher als die Schweizer Börse. So scheinen die Frauen längerfristig als die Männer zu denken und dies ist längerfristig auch erfolgreicher. Und noch die Wetterprognosen. Heute ist es im Flachland wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. In der Nacht nimmt die Bewölkung ab und es wird klar, Temperaturen liegen bei 8 Grad. Die Prognosen für morgen Mittwoch. Am Morgen hat es im Mittelland noch einige Nebelfelder, sonst ist es sonnig mit bis zu 9 Grad. Am Nachmittag ziehen aus Nordwesten Wolken auf. Und die weiteren Aussichten? Am Donnerstag ist es meist stark bewölkt und es regnet häufig. Temperaturen um 5 Grad. Am Freitag ist es trotz letzten Schauern und einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig bei 7 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Bald zwei Jahrzehnte ist es her, seit das dem Apartheidsland der Regenbogenstaat wurde. Trotzdem kämpft Südafrika immer noch mit seiner düsteren Vergangenheit. Trotz Boykotten und Sanktionen verdienten zahlreiche internationale Großkonzerne gutes Geld mit dem alten Apartheidsregime. Darunter auch Schweizer Großbanken. Seit mehreren Jahren kämpfen Opfer der Apartheid für Entschädigungen. Nun haben sie zum zweiten Mal einen kleinen Triumph errungen. Der amerikanische Autokonzern General Motors ist bereit, $1,5 Millionen an die Opfer zu bezahlen. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Um die krasse Rassentrennung zwischen Schwarz und Weiß durchzusetzen, benötigte der südafrikanische Apartheidstaat eine gut geölte Maschinerie. Bereitgestellt wurde sie auch von internationalen Großkonzernen, die dank dem Unrechtsregime Millionen scheffeln konnten. Gegen einige dieser Unternehmen laufen Prozesse, so auch gegen den Autokonzern General Motors. Er soll Autoteile für Fahrzeuge gebaut haben, die von der weißen Polizei für die Unterdrückung von Schwarzen Aktivisten benutzt wurden. Vor 3 Jahren ging General Motors praktisch bankrott und musste vom amerikanischen Staat unter der Regierung von Barack Obama gerettet werden. Nun hat sich der Konzern mit den Apartheid-Opfern auf einen Vergleich geeinigt. Barbara Müller von der Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im südlichen Afrika begrüßt diesen Schritt.
Dieser sieht vor, dass die Klagenden aus der Konkursmasse Aktien in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar zugesprochen erhalten. Allerdings hat General Motors festgehalten, dass das keinerlei Schuldeingeständnis gleichkommt, dass sie diesem Vergleich zustimmen. Es ist aber das erste Mal, dass eine Firma, die angeklagt war in den Apartheid-Klagen, die im Jahr 2002 eingereicht wurden, jetzt auf die Opfer zugekommen ist und die Bereitschaft zu Verhandlungen erklärt hat. Und das ist ein sehr wichtiger Durchbruch in dieser Frage.
Besonders gespannt sind die Opfer des Apartheid-Regimes auf einen Prozess, der im Moment noch in den USA am Laufen ist. Beim Fall Kiobel vs. Shell geht es zwar nicht um Südafrika, doch ein Urteil hätte weitreichende Konsequenzen. Es geht um Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Nigeria. Der Ölkonzern Shell soll sich aktiv an Folterungen und außergerichtlichen Hinrichtungen von Kritikern beteiligt haben. Wenn nun das oberste amerikanische Gericht für die Opfer entscheidet, würde das ein bedeuten. In den USA könnten Unternehmungen für Verfehlungen andernorts beklagt werden. Und das wiederum hätte Konsequenzen für die Klagen der Apartheidsopfer gegen Großkonzerne, worunter auch Schweizer Großbanken.
Die Apartheidklagen wurden zurückgestellt, bis es zu einem Urteil, zu einem Grundsatzurteil in dieser Frage kommt. Und das wird dann auch entscheidend dafür sein, ob die Apartheidklagen letztlich zugelassen werden. Und es hat weitere Konsequenzen. Wenn diese Möglichkeit abgeschmettert wird, dann gibt es bis auf Weiteres keine Möglichkeiten, wie international tätige Unternehmen im Fall von schweren Menschenrechtsverletzungen überhaupt zur Verantwortung gezogen werden können, weltweit.
Neben den Klagen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung könnten also bald noch zusätzliche amerikanische Klagen auf die Schweizer Banken zukommen. Die Vorgängerbanken der CS und UBS waren nämlich sehr aktiv im Apartheid-Regime in Südafrika. Wie stark dieses Engagement wirklich war, kann allerdings nicht ganz im Detail überprüft werden. Der Bundesrat verhindert nämlich die komplette Akteneinsicht. Und auch da wird gewartet auf das amerikanische Urteil, wie Barbara Müller von der Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im südlichen Afrika ausführt.
Der Bundesrat hat ja im letzten November sich explizit auf dieses Verfahren berufen, dieses Kiobel versus Shell. Und er sagte, solange diese Klagemöglichkeit besteht, ist das Risiko für Schweizer Firmen zu groß und deswegen kann die Aktensperre erst dann aufgehoben werden, wenn dieses Gesetz quasi aus der Welt geschafft ist.
Das Urteil wird auf Mitte Jahr erwartet. Entscheidet das oberste amerikanische Gericht für die Opfer, dürften die Schweizer Archive noch eine Weile verschlossen bleiben. Entscheidet das Gericht für die Konzerne, wäre komplette Akteneinsicht betreffend Südafrika wohl bald möglich. Das ließ das zuständige Bundesamt letzten Dezember auch gegenüber Raabe verlauten. Ob dann die Schweizer Banken, ähnlich wie General Motors, freiwillig Entschädigungen an Apartheid-Opfer zahlen würden, wäre wohl von einem Faktor abhängig. Nämlich, wenn sich mit dem gezeigten Goodwill gute Geschäfte im heutigen Regenbogenstaat Südafrika machen ließen.
95,6. Raabe Info.
Es ist ein Menschenrecht, welches auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen zum Tragen kommen sollte. Das Recht auf medizinische Versorgung. In Syrien passiert laut einer wachsenden Zahl von Zeugenaussagen genau das Gegenteil. Das Regime von Bashar al-Assad gewährt verwundeten Oppositionellen keine medizinische Nothilfe. Die medizinische Versorgung wird so zur Waffe. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen versucht nun einzuspringen, sitzt aber auf libanesischem Boden fest. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Sie versuchen seit Monaten vergeblich, die Erlaubnis zu kriegen, ins Land zu reisen. Die Mediziner und Medizinerinnen von Ärzte ohne Grenzen stecken weiterhin fest an der Grenze zu Syrien im Libanon. Immerhin können sie dort wichtige Hilfe leisten, zum Beispiel psychologische Betreuung für syrische Menschen, die geflüchtet sind. Und sie können öffentlich machen, was ihnen die Flüchtlinge erzählen. Emmanuel Priva, Geschäftsleiterin von Ärzte ohne Grenzen Deutschschweiz, führt aus.
Die erzählen uns, was so mit verwundeten Leuten, was auch mit den Ärzten passiert, die diesen Verwundeten helfen wollen. Also das sind, wie sie sagen, haarsträubende Verhältnisse. Es gibt keine medizinische Versorgung in öffentlichen Spitälern für Leute, die als Rebellen oder Demonstranten betrachtet werden. Die nehmen also ein großes Risiko, wenn sie sich in eine öffentliche Gesundheitsstruktur behandeln lassen.
Medizinische Hilfe wird zur Waffe. Das syrische Regime verhindert nicht nur die Behandlung von verwundeten Oppositionellen, sondern es geht direkt auch auf Ärzte los, die ihren hippokratischen Eid erfüllen wollen, nämlich unter allen Umständen Menschen zu helfen, die verletzt oder krank sind.
Ärzte, die den Verwundeten helfen wollen, in improvisierten Unterkünften, in improvisierte Spitäler rund ums Land, werden auch einer sehr großen Gefahr ausgesetzt. Wenn sie erwischt werden, werden sie verhaftet oder zum Teil gefoltert, jedenfalls nach den Zeugenaussagen, die wir haben. Das können wir natürlich nicht vor Ort prüfen, weil wir leider noch nicht präsent sind. Aber die verschiedenen Zeugenaussagen, die wir erhalten haben, erzielen immer wieder dasselbe Schema.
Zum Arztsein gehört auch die Schweigepflicht. Allerdings sah sich die Organisation Ärzte ohne Grenzen im Fall von Syrien gezwungen, ihr Schweigen zu brechen. Auch wenn sie damit das Risiko einging, die Grenze zu Syrien weiterhin nicht überschreiten zu können, wie Emmanuel Priva, Geschäftsleiterin der Deutschschweizer Sektion, erklärt.
Also wir haben immer noch sehr große Hoffnung, dass wir es schaffen werden. Darum tun wir auch eben weiter verhandeln. Aber das heißt nicht, dass wir in der Zwischenzeit nichts über die aktuelle Situation aussagen sollten. Ich glaube, es ist wichtig, dass informiert wird, was genau die Zustände sind, was vor Ort passiert und warum es wichtig ist, dass humanitäre Organisationen unbedingt Zugang erhalten müssen. Das ist ja nach internationalem humanitären Völkerrecht ist es genau in solchen Konfliktsituationen, dass humanitäre Organisationen ihre Hilfe anbieten müssen.
Über die Situation von Opfern der Opposition ist der Organisation Ärzte ohne Grenzen nichts bekannt. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass diese im Unterschied zu den Regimegegnern in Spitälern behandelt werden dürfen.
95,6. Raabe Info.
Wer in der DDR aufgewachsen ist, kam an ihnen fast nicht vorbei. Die Digedags, die Hauptfiguren aus dem sogenannten Mosaik, dem Klassiker unter den Comics. Die Abenteuer der drei kleinen Comichelden Dick Duck und Digge Duck waren mehr als einfach nur Unterhaltung. Sie waren auch ein Mittel, um einen Blick hinter die Mauer zu werfen. Momentan ist in Leipzig eine Ausstellung zu DDR-Comics zu sehen, mitorganisiert von Rainer Eckert, Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Radio Korax hat mit ihm über die Welt der Comics in der DDR gesprochen.
Wer in der DDR aufgewachsen ist, kennt, denke ich, mit 100%iger Sicherheit die Digge Ducks. Also ich gehöre auch dazu, ich habe das erste Heft 1955 gekauft als Fünfjähriger. Es hat uns unser Leben lang begleitet. Man muss wissen, die Auflage war extrem hoch gewesen. 660.000 Exemplare bei einer Bevölkerung von 16 bis 17 Millionen. Jedes Heft haben im Durchschnitt 3 Menschen gelesen. Also 2 Millionen Menschen haben jeden Monat dieses Digge Duck-Heft gelesen. Dann ist die Frage, was macht die Faszination aus? Aus meiner Sicht ist ja in den Digge Ducks, also im Mosaik, in den verschiedenen Serien, immer die Flucht aus der Realität der DDR wird gezeigt. Es gibt eine Römer-Serie, eine Südsee-Serie, spielt vor dem Orient, sie spielt in den USA. Es war immer so ein Blick über die Mauer in verborgene und nicht zugängliche Welten.
Kann ich mich auch erinnern, so an eine Episode, die so auf dem Mississippi spielte und die natürlich über mehrere Folgen, die so eine Geschichte erzählt haben. Digge Duck, Sie haben es gerade schon angedeutet, das ist so ein bisschen ein Blick über den Tellerrand und die haben vielleicht auch so ein Stück weit Freiheit und auch Reisefreiheit suggeriert, die es ja auch in der DDR nicht gab. Inwiefern kann man denn den Digge Duck so eine Art emanzipatorisches Moment unterstellen oder andichten, was in Bezug auf die Situation oder die Lebenswirklichkeit in der DDR zu sehen wäre?
Ja, es ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich meine, die Hefte waren nicht offen systemkritisch. Das wäre auch bei den Zensurbedingungen nicht möglich gewesen. Aber es ist schon insofern Emanzipation im Kopf, wenn man eben die Möglichkeit hat, die DDR gedanklich zu verlassen. Ist vielleicht zu vergleichen mit der allabendlichen Flucht in den Westen via Westmedien, via Westfernsehen. Man kam ein Stück weit raus. Und es hat, was auch wichtig ist, ganz detailliert historische Kenntnisse vermittelt. Also die Zeichner haben sich wirklich eingearbeitet in die Geschichte. Und es hat bei vielen Menschen Interesse an Geschichte geweckt. Und ich habe auch von den einen oder anderen getroffen, der gesagt hat, ich habe Geschichte studiert, weil mich Mosaik so fasziniert hat. Das ist sozusagen unter den Bedingungen der Bundesrepublik, unter freien Bedingungen, mit einer Vielzahl von Comics, schwer verständlich. Man muss also immer mitdenken, diese eingeengte Situation in der DDR.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht von so Kulturministerien vielleicht gar nicht so gern gesehen wurde, weil doch vielleicht Comics sowas wie so einen westlich dekadenten Anklang hätten haben können. War
ja,
dem so? Oder?
Ja. Nee, aber das ist auch wieder ist einseitig gesehen. Es gab einen Anti-Comic-Kampf sowohl in der Bundesrepublik wie auch in der DDR Anfang der 50er Jahre. Die sind also auch im Westen bekämpft worden als amerikanische Schundprodukte. Das ändert sich in der DDR dann 1955, als erkannt wird an der Staat- und Führung der SED, dass Comics Einfluss haben. Und dann wollte man mit einem eigenen Comic dagegenhalten.
Und der dann die Digge Ducks geworden sind. Wenn ich mich zurückerinnere...
Das war so ein Zufall gewesen, dass Hans Hegen dann diese Idee hatte und sich sozusagen die politische Großwetterlage gerade geändert hatte.
Weil Sie es vorhin sagten, Hannes Hegen hieß eigentlich Hegen Barth. War das so ein bisschen ein Künstlername? Gab es noch andere Intentionen, warum er sich so eine Art Akronym gegeben hat?
Entscheidender Grund war, die Hegen Barth sind eine Künstlerfamilie. Und es gab mehrere bedeutende Hegen Barths, die malten oder zeichneten. Der berühmteste war ein Onkel, ein berühmter Tiermaler. Und er wollte sozusagen sich ein Stück weit abheben, auch um Verwechslung zu vermeiden von anderen Familienangehörigen.
Ausführungen von Rainer Eckert, Direktor des Zeitgenössischen Forums Leipzig. Mehr zu den Digge Ducks gibt es im Internet auf www.diggeduck.de.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Den angekündigten Beitrag über die Abzockerei, den hören Sie morgen im Rabe Info. Für heute war's das vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Dort kann man Rabe Info auch als Podcast herunterladen. Sie hörten Beiträge von Michael Spar und Radio Korax. Am Mikrofon verabschiedet sich der Benedikt Bachmann. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6. Sie hörten die Wiederholung von heute Morgen.